Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Die Ampelkoalition trifft sich heute mal wieder auf Schloss Meseberg bei Berlin, sozusagen der Rückzugsort für die Regierung, um schwierige Fragen zu diskutieren. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat zu Beginn der Klausur klargemacht:
Wir haben eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz im letzten und diesem Jahr. Und es wäre natürlich gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen.
Er hat schon mal alle eingestimmt. Was macht man, damit die Stimmung in der Ampelkoalition besser wird? Das fragen wir heute den Politikwissenschaftler Thorsten Faas.
Da in so einem Raum zu sein, an einem Tisch zu sitzen, sich ja nochmal in Erinnerung zu rufen, warum man eigentlich dieses Bündnis eingegangen ist, das hilft dann vielleicht schon.
Außerdem sprechen wir darüber, wie uns Wander-Apps in Gefahr bringen können. Und die Ekelgeschichte des Tages: lebendiger Wurm im Gehirn einer Australierin beseitigt. Das ist so passiert. Professor Achim Hörauf von der Uniklinik Bonn sagt uns, wo uns das auch passieren kann.
Gerade in Asien, wo zum Beispiel der Verzehr von rohen Wasserpflanzen in vielen lokalen Gerichten üblich ist, da kann man sich immer mal wieder so Würmer einhandeln, auch solche, die dann ins Gehirn wandern können.
Wie man das feststellt und was man dann dagegen tun kann, auch das hört ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Habt ihr das mitbekommen? Da wurde wieder gestichelt gestern. Finanzminister Christian Lindner und Familienministerin Lisa Paus auf die Frage: Kommt denn jetzt die Kindergrundsicherung?
Das kann nur Frau Paus beantworten.
Das ist ja nicht richtig, das kannst nur du beantworten.
Also ohne dich wäre es beim letzten Mal ja schon durchgegangen. Also insofern.
Nochmal ein Hieb von der Seite. Vorausgegangen war eben dieser Streit ums Wachstumschancengesetz und um die Höhe der Kindergrundsicherung. Harmonisch ist sicherlich anders, aber immerhin, man duzt sich noch. Und man merkt auch, dass es da knistert. 78% der Deutschen finden gerade in Umfragen die Ampelregierung aus SPD, FDP und Grüne, die macht keinen zufriedenstellenden Job. Die Bundesregierung zieht den Joker ab auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Die Stimmung soll besser werden. Fragen wir, wie das geht, mit Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Grüß dich, Thorsten.
Hallo, Thilo.
Inwieweit ist dieser Streit in der Bundesregierung denn normal, würdest du sagen?
Ja, erstmal ist Streit in der Demokratie natürlich völlig normal, denn darum geht's ja. Streit in der Sache mit dem Ziel, dass am Ende die besten Lösungen, die die breiteste Unterstützung finden, gefunden werden. Ungewöhnlich ist in der Tat, dass man innerhalb von so einer Koalition doch erheblich zankt. Aber das erinnert uns eben auch an diese Ampelkoalition. Das sind drei Partner, die jetzt, vorsichtig formuliert, nicht seit Jahrhunderten gewohnt sind, miteinander zu regieren. Da achtet schon jeder auch sehr darauf, dass er sein Profil in der Koalition sichtbar hält. Und das führt dann genau zu dem, dass viel, viel gestritten wird, oft auch Prozesse sehr, sehr lange dauern. Ganz anders übrigens, als man es am Anfang angekündigt hat. Und auch diese Differenz, was hat man versprochen, was hat man jetzt kommunikativ geliefert, das führt eben doch zu breiter Unzufriedenheit.
Also du sagst, kein gelerntes Verhalten unter diesen dreien. Trotzdem, die Umfragewerte, die gehen ja nach unten. Warum finden wir denn diese politische Auseinandersetzung in Form von Streit nicht gut, auch wenn sie für die Demokratie dienlich ist?
Na, ich glaube, es hat zwei Elemente. Erstmal hat Regieren einen Preis. Niedrige oder rückläufige Zufriedenheit mit einer Bundesregierung, das erleben wir nicht zum ersten Mal. Selbst die niedrigen Tiefen, wenn man so will, die die Bundesregierung da an der Zufriedenheit erreicht hat, auch die hatten wir auch bei anderen Bundesregierungen schon. Also wenn man regiert, dann muss man eben auch schwierige Entscheidungen treffen. Dann geht auch mal viel Zustimmung verloren. Natürlich gerade auch in einer Zeit, in der dann eine Opposition auch Alternativen bietet. Was hier dazu kommt, ist tatsächlich dieses heftige Miteinanderringen, dieses auch, wir haben es gerade gehört, Stichelnde, das erweckt dann oft nochmal den Eindruck, dass es den Parteien vielleicht gar nicht so sehr um die Sache geht, sondern dass sie das auch um ihrer selbst willen vielleicht ein wenig inszenieren. Und dann wird es gefährlich, weil dann haben Menschen den Eindruck, ja, es geht eigentlich um ein Spiel, gar nicht so sehr um die Sache. Mhm. Und das ist etwas, was sie überhaupt nicht wollen.
Ja, und ich meine, am meisten haben sich sicherlich FDP und Grüne hier in der Wolle. Die Positionen der beiden Parteien, würdest du sagen, zu weit auseinander, dass man da konfliktfrei durchkommt?
Ja, ein Stück weit schon, insbesondere auch deswegen, am Anfang hieß es ja Fortschrittskoalition, und der Fortschritt, der sollte eben auch sich darin zum Ausdruck oder den Ausdruck finden, dass man die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir als Gesellschaft funktionieren, dass man insbesondere in diesen Bereichen viel auf den Weg bringen wollte. Nur der Krieg Russland-Ukraine, der hat innenpolitisch natürlich auch dazu geführt, dass wir jetzt eben doch sehr viel über Wirtschaft, Steuern, Verteilung reden. Und da hast du eben eine Situation, Grüne auf der einen Seite, auch SPD traditionell eher links, FDP würde man da eher so Mitte-Rechts verorten. Also da ist eigentlich ein tiefer Graben dazwischen. Und den immer wieder zuzuschütten, zu überbrücken, das kostet sehr, sehr viel Energie. Mhm. Offenkundig manchmal auch so viel Energie, dass dann für so eine gute Kommunikation gar nicht mehr viel Zeit und Energie bleibt.
Ja, und Bundeskanzler Olaf Scholz hat es ja heute gesagt. Er hat gesagt, jeder hat so seine eigene Kommunikationsstrategie. Wir müssen wieder zusammenfinden. Wie findet man da zusammen auf Meseberg? Also geht es natürlich um die politischen Themen, aber dann auch ums gemeinsame Bier oder ich hake mich mal unter und laufe ums Schloss mit dir?
Ich glaube schon, weil gerade so eine Sommerpause ist ja auch eine, da ist man weit auseinander entfernt, da kann man sich auch nicht unbedingt mal in die Augen gucken und da in so einem Raum zu sein, an einem Tisch zu sitzen, sich auch nochmal in Erinnerung zu rufen, warum man eigentlich dieses Bündnis eingegangen ist, das hilft dann vielleicht schon. Und das geht ja manchmal unter. Es ist ja nicht so, dass die Ampel am Ende sich nicht zusammenrauft und zueinander findet. Im Gegenteil. Bisher ist eigentlich jedes schwierigste Verfahren am Ende doch irgendwie zusammengeführt worden. Nur ist der Prozess im Vorfeld oft so quälend gewesen, dass eher der Prozess in Erinnerung geblieben ist, gar nicht so sehr das Ergebnis. Und das hat Scholz, glaube ich, auch gemeint, wenn er sagt, lass uns nicht vergessen, dass wir auch darüber reden, was wir am Ende auf den Weg bringen. Mal gucken, ob es klappt, denn man darf nicht vergessen, das ist die Halbzeit der Legislaturperiode. Mhm. Mit jedem Tag rückt die nächste Bundestagswahl jetzt wieder ein Stückchen näher und da denken Parteien dann doch häufiger an sich selber, vielleicht nicht so sehr an die Koalition im Ganzen.
All eyes on Schloss Meseberg auf jeden Fall für die nächsten Tage. Wir haben gelernt von Thorsten Faas, Politikwissenschaftler, Streit gehört eben zum politischen Geschäft dazu. Ganz lieben Dank dir fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Bayern werden jetzt gerade die Briefwahlunterlagen verschickt, ja. Keine 6 Wochen mehr, dann sind Landtagswahlen dort. Aber aktuell gibt's nur ein Thema. Was hat der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, eigentlich in der 11. Klasse am Gymnasium getan? In seinem Schulranzen waren damals nämlich antisemitische Flugblätter gefunden worden. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet. Und jetzt gibt es eben die große Frage, wer was wirklich getan hat und was das eigentlich für Konsequenzen hat. Klaus Janssen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat sich es genauer angeschaut. Heute gab es wegen der Vorwürfe auch eine Sondersitzung des Bayerischen Koalitionsausschusses. Was ist da rumgekommen?
Ja, auf der Sitzung sollte Hubert Aiwanger persönlich Stellung nehmen zu den Vorwürfen. Was er da genau gesagt hat, das ist gar nicht klar, denn nach dem Ausschuss, da hat nur Ministerpräsident Markus Söder kurz Auskunft gegeben und auch keine Nachfragen zugelassen, was schon ungewöhnlich ist. Er sagt aber, was Aiwanger da erklärt hat, das würde nicht reichen.
Es blieben und bleiben viele Fragen offen. Gerade weil in den letzten Tagen es immer wieder widersprüchliche Details in der Öffentlichkeit gab, und jeden Tag sich die Sache und die Sachlage etwas anders entwickelt hat, haben sich daraus noch mehr Fragen ergeben.
Also Aiwanger hat ja selber angegeben, er habe diese antisemitischen Flugblätter nicht verteilt.
Ja, Aiwangers Bruder hat ja die Verantwortung dafür übernommen, den Text verfasst zu haben. So hat er es zumindest erklärt.
Genau, also offen bleibt aber zum Beispiel die Frage, also was die Flugblätter im Schulranzen jetzt zu suchen hatten, also was Hubert Aiwanger damit vorhatte, also wo er sie her hatte, auch ob es wirklich auch Beweise vor allen Dingen dafür geben könnte. Der Koalitionsausschuss, der hat Söder zufolge einige Fragen gesammelt.
Wir werden 25 Fragen, die wir zusammenstellen, an Hubert Aiwanger zur Beantwortung geben. Er selbst hat zugesagt, diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten zu wollen.
Das Ganze, das soll zügig passieren, aber bis wann diese Fragen dann beantwortet sein werden, also das hat Söder heute nicht verraten.
Heißt, die Regierungskoalition, die es da gibt, CSU und Freie Wähler in Bayern, die bleibt erstmal bestehen?
Das ist erstmal so. Söder sagt, wenn die Fragen beantwortet sind, dann könne man den Fall abschließend bewerten. Jetzt eine Koalition aufzulösen oder was vielleicht dann noch näher läge, als die Koalition aufzulösen, nämlich Aiwanger zu entlassen als Wirtschaftsminister und als Stellvertreter, das sei zum jetzigen Zeitpunkt ein Übermaß, sagt Söder.
Und die Partei selbst, die Freien Wähler, halten die an ihrem Parteivorsitzenden Aiwanger fest?
Ja, die Partei tut das. Also in Bayern kann sich wohl kaum jemand die Freien Wähler vorstellen, ohne den Parteivorsitzenden Hubert Aiwanger, heißt es da.
Ja, große Frage ist, wie geht's weiter? Hat Markus Söder denn direkt was zu Aiwangers Zukunft gesagt?
Das hat er nicht, aber Söder ist ja so ziemlich in der Zwickmühle, muss man sagen. Er hat vor den aktuellen Diskussionen um Aiwanger schon gesagt, dass die CSU mit den Freien Wählern wieder eine Koalition bilden will, so wie das jetzt schon ist. Und jetzt ist deren Vorsitzende halt im Fokus negativer Berichterstattung. Und da hat Söder gesagt, es soll weitergehen mit den Freien Wählern, aber Koalitionen, die hingen auch nicht an einer einzelnen Person. Also das könnte man schon als indirekte Äußerung zu Aiwanger verstehen. Es wird zum Beispiel spekuliert, dass Aiwanger nach der Wahl Wahl dann auf den Fraktionschefposten wechseln könnte, also nicht mehr Minister wäre, aber das ist jetzt wie gesagt auch Spekulation.
Was ist denn mit den anderen Parteien? Es gibt ja noch die Opposition in Bayern, das ist SPD, FDP und Grüne. Die müssen ja ein bisschen, ja, wie sagt man, Aufwind kriegen, wenn die bayerische Regierung da im Krisenmodus ist.
Ja, die fordern jetzt vor allem Aufklärung und auch mehr Klarheit. Also es soll eine Sondersitzung geben im Bayerischen Landtag zu diesem Thema. Voraussichtlich wird das nächste Woche passieren. Die wollen SPD, FDP und Grüne einberufen und die sprechen halt jetzt von einer Hinhaltetaktik, die Söder da fahre. Naja, und die wollen auch, dass diese 25 Fragen und natürlich dann auch die Antworten öffentlich werden. Der bayerische FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen, der sagt, dass die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger jetzt keine exklusive Sache seien zwischen der CSU und den Freien Wählern.
Im Fall um antisemitische Flugblätter soll Bayerns Vizeministerpräsident Aiwanger der CSU jetzt 25 Fragen beantworten. Bis wann ist allerdings noch unklar. Klaus Jansen hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, kleine Ekelwarnung vorab an dieser Stelle. Wir sprechen über Würmer im Kopf. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Eine 64-jährige Frau aus Australien, die hatte zuerst Durchfall und Bauchschmerzen, später dann auch noch hartnäckigen Husten, Schweißausbrüche und zunehmende Vergesslichkeit. Sie ist zum Arzt gegangen und bei der OP hat eine Neurochirurgin dann ziemlich gestaunt, als sie einen 8 cm langen Wurm aus dem Gehirn dieser Frau gezogen hatte. Die Ärzte haben den Wurm als lebendig und zappelnd beschrieben. Das macht jetzt auch nicht besser. Diese Art von Wurm ist noch nie in einem Menschen gefunden worden. Wo holt man sich solche Würmer und wie kriegt man sie wieder los? Darüber sprechen wir mit Professor Achim Hörauf, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie an der Uniklinik Bonn. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben den Fall über diesen lebenden Wurm im Gehirn dieser australischen Frau auch gelesen. Sagen Sie mal, ist Ihnen das als Fachmann dann doch auch erstaunlich und überraschend?
Ja, also genau diese spezielle Geschichte ist dann doch erstaunlich. Wir wissen natürlich als Parasitologie-Experten, dass Kreisläufe zwischen Tieren, die andere fressen, also wie in dem Fall der Python und zum Beispiel Mäusen, natürlich in der Natur multiple vorkommen. Aber dass es dann doch offensichtlich so leicht gelingt, eine Infektion in einem anderen Wirt, wie wir sagen, auszulösen, das ist dann immer wieder auch für uns durchaus erstaunlich. Und das hat ja auch zu einer Publikation in diesem angesehenen Journal für neu auftretende Erkrankungen oder Englisch Emerging Diseases geführt, wo ja heute auch der Pressrelease dann die Wellen geschlagen hat.
Ja, und diese Studie jetzt an die Öffentlichkeit kommt nur noch mal zum Hintergrund. Vermutlich ist dieser Wurm ja über die Ausscheidung einer Schlange auf den Teller der Frau gekommen und damit auch in den Mund der Frau und dann lebte er eben da. Das ist soweit gewöhnlich?
Wir können es vielleicht ein bisschen vergleichen mit den seltenen Fällen von Fuchsbandwurm. Da geht das ja ähnlich. Das ist ganz selten, dass man also sich beim Bärenpflücken sowas einsammelt, aber es kann eben auch sein. Das sind im Prinzip auch die Menschen dann eigentlich die Wirte im Kreislauf, die da gar nicht vorgesehen sind. Mhm. Und was hier in dem Fall der Python passiert ist, ist eben, dass sich eine Wurmlarve dann, die ist aus dem Ei geschlüpft und ist dann im Menschen herumgeirrt. Normalerweise wäre das jetzt eine Maus, da würde die Larve noch weiter wachsen und dann irgendwann, wenn die Maus gefressen wird von der Python, dann gelangt der Parasit wieder in den Darmtrakt der Schlange. Das ist natürlich in dem Fall nicht passiert.
Und wie schaffen es dann diese Würmer, diese Parasiten im menschlichen Körper zu überleben?
Ich glaube, ein Faktor war möglicherweise auch, dass man ärztlicherseits sich zunächst keinen guten Reim drauf machen konnte. Man hat Parasiten tatsächlich abgeklärt, also verschiedene Blutuntersuchungen gemacht, die waren alle erstmal negativ. Und was man dann als Arzt macht, ist daran zu denken, dass es vielleicht auch eine Autoimmunreaktion sein kann. Und dann gibt man natürlich genau das, was man im Fall der Infektion nicht tun sollte, nämlich Immunsuppressiva. Also man hat Cortison gegeben und das hat möglicherweise das Überleben des Wurms auch sogar im Endeffekt begünstigt. Das schreiben die Autoren auch in der Diskussion ganz offen, dass man da immer hin und her gerissen ist, bis man dann halt gemerkt hat, hoppla, da ist doch eine lokale Entzündung im Gehirn. Das hat man ja dann vermutet aufgrund der Symptome, dass die Frau vergesslich wurde und das passt auch sehr gut dazu, dass dieser Wurm sich dann angesiedelt hat im Vorderlappen des Gehirns.
Und das hat man eben dann beim MRT wirklich auch festgestellt, dass es eben dann war und konnte dann bei einer Operation diesen Wurm rausholen. In welchen Ländern oder Regionen auf der Erde kann es denn passieren, dass man sich so einen parasitären Wurm einfängt?
Man muss generell bei Reisen in warme Regionen natürlich immer daran denken, dass man auch bei dem Verzehr von ungekochten Nahrungsmitteln, also rohen Salaten, dass man da letzten Endes Wurmeier oder andere Wurmlarven als Trittbrettfahrer mit aufnimmt, die dann ein solches Geschehen hervorrufen können. Hinweis geben das immer so ein bisschen, und deswegen haben die Ärzte auch von Anfang an schon daran gedacht, dass die eosinophilen weißen Blutkörperchen im Blut erhöht sind. Das war bei der Patientin 20-fach erhöht. Deshalb hat man tatsächlich auch auf Würmer geguckt. Also da gibt es dann gerade in Asien, wo zum Beispiel der Verzehr von rohen Wasserpflanzen in vielen lokalen Gerichten üblich ist, da kann man sich immer mal wieder so Würmer einhandeln, auch solche, die dann ins Gehirn wandern können und dann plötzlich als Schlaganfall oder sonst irgendwie neurologische Symptome imponieren. Wichtig ist halt, dass der Patient, wenn er zum Beispiel dann in Deutschland zurück ist, auch erzählt, dass er in solchen Regionen war und sozusagen lokal übliche Speisen zu sich genommen hat. Davor warnen wir Parasitologen natürlich, also immer alles nur dann essen, wenn es geschält oder gekocht ist und eben nicht roh. Es gibt zum Beispiel auch die Tradition, rohen Fisch, marinierten Fisch zu essen. Gibt es im Übrigen auch in Lateinamerika, das peruanische Ceviche, das ist so typisch. Da muss man eben einfach sicher sein, dass es aus einer Quelle stammt, der man vertrauen kann. Und selbst dann ist es nie hundertprozentig sicher.
Das sagt Professor Achim Hörauf, Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie an der Uniklinik Bonn. Wir haben darüber gesprochen, dass in Australien einer Frau ein Wurm aus dem Kopf entfernt wurde. Ein Parasit, der normalerweise in der Pythonschlange vorkommt. Lieben Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Frage. Wart ihr schon mal kurz davor, einen neuen Job anzutreten und habt dann gemerkt, ach, irgendwie passt das doch nicht? Ihr seid damit nicht alleine, wenn ihr das mal gefühlt habt. Jede Zehnte auf Jobsuche hat schon mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben, ist dann am ersten Arbeitstag nicht aufgetaucht, hat die Firma also sozusagen geghostet. Das ist zumindest das Ergebnis einer Online-Umfrage von der Firma SoftGarden, die macht Recruiting-Software. Und die haben auch noch was anderes rausgefunden. Etwa jeder Fünfte hat einen neuen Job zwar angetreten, aber schon nach kurzer Zeit dann wieder in den Sack gehauen. Wie wir damit umgehen können, wenn wir merken, ach, das passt doch nicht so richtig, sagt uns Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert.
Folgendes Szenario. Du bist ausgebildete Köchin und auf Jobsuche. 5 Absagen und gefühlt 100 Bewerbungsgespräche später kommt sie dann endlich. Die erste Zusage. Ist zwar nicht das Restaurant, was du am liebsten wolltest, aber man muss ja irgendwie Miete zahlen. Also unterschreibst du den Vertrag. Und 3 Tage später kommt dann der Anruf. Eine zweite Zusage von deinem absoluten Traumrestaurant. Junges Team hat sogar einen Stern. Logisch, dass du zusagst. Aber was machst du jetzt mit Restaurant Nummer 1? Auf jeden Fall nicht einfach ghosten. Das sagt Dr. Mareike Kurze, Arbeitsrechtlerin aus Hamburg. Denn das kann teuer werden.
Zum einen gibt es einige Arbeitsverträge, die sogenannte Vertragsstrafenklauseln enthalten. Da steht dann drin, dass wenn man die Arbeit nicht aufnimmt am ersten Tag, wie vereinbart, dass der Arbeitgeber eine Vertragsstrafe geltend machen kann und zum Beispiel ein halbes Bruttomonatsgehalt oder ein Bruttomonatsgehalt als Schaden, als pauschalen Schaden verlangen kann.
Wenn das Restaurant nämlich mit dir gerechnet hat und durch deinen Ghosting-Move vielleicht sogar nicht öffnen konnte, dann kann die Chefin sogar Schadensersatz von dir verlangen. Und das kann möglicherweise noch teurer werden als das Monatsgehalt. Deswegen, wenn du einen neuen Job doch nicht antreten willst, dann geh lieber den offiziellen Weg. Guck am besten, was im Arbeitsvertrag steht. Also, kannst du überhaupt vor Jobstart kündigen? Und wenn ja, was für eine Kündigungsfrist musst du einhalten? Okay, Haken dran. Was aber, wenn du deinen vermeintlichen Traumjob im Sterne-Restaurant startest und nach ein paar Tagen merkst, shit, das ist gar nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Du schmeißt Überstunden seit Tag 1 und dann ist das Team auch noch mega unfreundlich. Bevor du hinschmeißt, lohnt es sich, dass du dir klar machst, was dich genau stört. Das sagt Christine Kewitz. Sie arbeitet als Jobcoach in Berlin. Und sie rät, erst Probleme erkennen und dann gucken, ob sich die vielleicht aus der Welt schaffen lassen.
Indem ich zum Beispiel zu meinem Teamleiter, Teamleiterin gehe und nochmal über meine Aufgaben spreche vielleicht gibt es da ja auch Missverständnisse, vielleicht kann ich ja irgendwas schon, was die noch gar nicht wussten. Also, dass ich mich dann nochmal so ein bisschen selber einbringe, um eine Orientierung zu schaffen, auch für beide Seiten.
Bei der Frage, kündigen oder nicht, gibt es für sie aber eine deutliche rote Linie.
Wenn ich merke, das schadet meiner Gesundheit, ganz klar, mir tut es nicht gut und plötzlich gehe ich öfter mal zum Arzt, obwohl ich das vorher nicht hatte.
Fürs Kündigen spricht auch, wenn du das Gefühl hast, der neue Job, der passt so gar nicht zu deinen beruflichen Vorstellungen. Du kannst dich da nicht weiterentwickeln und innerlich hast du eigentlich auch schon abgeschlossen. Bevor du diesen Schritt aber wirklich gehst und beim Restaurant hinschmeißt, vielleicht vorher einen Plan B suchen, sagt sie. Es sei denn, du kannst da wirklich nicht einen Tag länger in der Küche stehen und du kannst auch damit umgehen, für einige Zeit arbeitslos zu sein. Ansonsten
überleg nochmal ganz genau für dich, was willst du denn stattdessen? Wie soll der Beruf für dich aussehen? Kann man sich ja gerne mal so ein Profil für sich selber schreiben. Was soll der Beruf beinhalten? Was ist mir wirklich absolut wichtig? Was sind so No-Gos? Und was ist alles verhandelbar? Das ist auch total wichtig. Was ist für mich verhandelbar? Womit kann ich umgehen? Kein Job ist perfekt.
Und wenn du dann sicher bist, okay, ich kündige im Restaurant, dann auf keinen Fall ghosten, sagt Arbeitsrechtlerin Mareike Kurze.
Auch dieser Fall ist häufig von Vertragsstrafen abgedeckt. Also das sollte man wirklich auf gar keinen Fall machen, sondern immer das Gespräch offen suchen.
Gerade in einem neuen Job gilt oft eine relativ kurze Kündigungsfrist, weil man ja noch in der Probezeit ist. Das sind dann meist nur ein paar Wochen, die man durchhalten muss. Und für die gibt's einen Tipp von Jobcoach Christine Kewitz.
Also wenn ich immer darüber nachdenke, so, oh nee, und jetzt heute schon wieder, ach scheiße, und so vor mich hinjammer, das macht total Stress. Wenn man einfach so ein bisschen die Akzeptanz hat und sagt, ist doof, mein Gott, aber dann ist vorbei. Das kann wirklich für Erleichterung sorgen.
Und immer dran denken, du bist nicht allein. Jedem und jeder Fünften geht's laut Umfrage genauso.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den vergangenen Wochen, da gab es immer mal wieder Meldungen, dass in den Alpen Menschen gestorben sind, weil sie einer Wander-App vertraut haben und dann abgestürzt sind. Martin Schütz aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Zuletzt ist am Wochenende jetzt im Berchtesgadener Alpen was passiert, ne?
Ja, da ist ein 34-jähriger Mann wohl mindestens 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei ist er vermutlich einem Steig gefolgt, der zwar oft auf Handykarten eingezeichnet ist, aber so eigentlich gar nicht existiert und vermutlich ist er dann ausgerutscht und dann eben gestürzt. Und eine Wandergruppe ist ja auch vor einiger Zeit wohl südlich von Brandenburg auch einer App gefolgt, die ihnen einen Abstieg angezeigt haben mit einem speziellen Weg, der aber auch so nicht existiert. Und drei aus der Gruppe sind dann in einem extrem steilen und von Gras überwucherten Abschnitt ins Rutschen gekommen, 30 Meter tiefer gestürzt auf dem Schotterfeld und auch verstorben.
Warum passieren solche tragischen Unfälle?
Weil in den Apps eben teilweise Wege eingezeichnet sind, die es nicht gibt. Und je nach App wird das Kartenmaterial von Freiwilligen gepflegt. Und wenn Wege wegfallen oder nicht mehr passierbar sind, dann kann es eben sein, dass das nicht oder eben nicht direkt verzeichnet wird und damit das Kartenmaterial dann nicht so ist, wie es sein sollte.
Und ist die Konsequenz daraus, dass man nicht mehr die App nutzt oder wie?
Eigentlich nicht, weil es gibt ja diverse Apps wie Komoot beispielsweise, Bergfex oder auch Alpenverein Aktiv. Die sind sehr sinnvoll als ein Bestandteil einer guten Vorbereitung einer Bergtour, sagt Wolfgang Warmuth. Er ist Berg- und Skiführer beim österreichischen Alpenverein. Er nutzt selbst, sagt er, diverse Apps, aber eben nur als ein Aspekt der Vorbereitung.
Und eine vollständige Tourenplanung heißt, dass man auch verschiedene Quellen, verschiedene Hilfsmittel hernimmt. Ein Hilfsmittel kann eine App sein, aber genauso auch eine analoge Karte, eine topografische Karte wie die Alpenvereinskarte oder Landeskarte. Und genauso verschiedene Quellen für Wetterberichte, Webcams schauen. Also eine allumfängliche Tourenplanung, ja, die kostet Zeit.
Ja, aber die Zeit ist aus seiner Sicht gut investiert, einfach weil sie die Sicherheit dann bei der Tour massiv erhöht.
Also auch schon mal festhalten, ohne Apps, ohne Karten gar nicht erst starten, ja?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn du wirklich ganz normale, eher einfache Wanderungen in Talnähe machst, also auf einem breiten und befestigten Wegen unterwegs bist, dann kannst du dich auch einfach an diesen Schildern und Wegweisern mal grundsätzlich orientieren, die da aufgestellt sind. Natürlich vorab Karte studieren, um zu gucken, wo will ich hin, ist da eine Hütte und so, ist natürlich sinnvoll und gute Ausrüstung mit haben auch. Also das, was man immer wieder sieht, mit Flipflops unterwegs und die Capri-Sonne als einziges Getränk, nein, bitte nicht.
Sag nochmal die Vorteile von einer umfangreichen, genauen Vorbereitung.
Also, alles, was so in Richtung rot gekennzeichnete Wege gibt, das ist immer auf den Karten eingetragen oder auf den Schildern. Mhm. Das sind Wege mit mittlerem Schwierigkeitsgrad. Okay. Aber auch da gilt, die Bewertungen sind nur eine grobe Orientierung und die gelten vor allen Dingen auch für gute Bedingungen. In den Bergen kann es immer mal sein, dass du einen Wetterwechsel hast, also auf einmal Regen kommt, Eis, Regen, Schnee, Lawine, sonst was können diesen Weg halt auch verändern und damit auch den Schwierigkeitsgrad. Also je ernsthafter und vor allen Dingen auch länger deine Tour ist, umso umfangreicher solltest du dich dann vorbereiten.
Nehmen wir mal an, jetzt bereiten wir uns mit Apps und mit den Kommentaren im Netz auf eine Route vor. Worauf ist da zu achten?
Also wenn wir jetzt beim klassischen Wandern bleiben, beim Bergwandern, dann solltest du bei ein paar Begriffen schon einfach vorsichtig sein, wenn du über die stolperst. Okay. Wenn da zum Beispiel steht, wegloses Gelände, nicht markierte Steige, Jägersteig, ist auch, ne, liest sich romantisch, bedeutet aber, da ist jemand sehr trittsicher unterwegs und man erkennt den Weg nicht unbedingt. Kletterstelle ist auch so ein Ding, ne, da kann man aufpassen. Und Schrofengelände.
Schrofengelände?
Könnte man einfach mal überlesen, bedeutet aber steiles, felsiges und teilweise auch mit Geröll durchsetztes Gelände. Und dann sollte dir eigentlich so als im Flachland Beheimateter klar sein, dass du aufpassen musst und eventuell auch überprüfen solltest, ob die Tour was ist, was du dir zutraust.
Wenn ich jetzt trotzdem nochmal in die Apps schaue oder Tourempfehlungen im Netz ein bisschen lese, da kann ich ja nicht überprüfen, ob derjenige oder diejenige, die das da reinschreibt, jetzt ein Profi ist oder Laie. Also welches
also,
Niveau.
Also ob es Reinhold Messner schreibt, ne? Oder,
weiß ja
oder du.
Ja, ja. Klar.
Ja, das stimmt. Sieht auch Wolfgang Warmuth als großes Problem an. Der Alpenverein, bei dem er ja Mitglied ist, der bietet auch eine App an und da versuchen sie das eben sehr transparent zu machen, woher die Infos über die jeweiligen Strecken kommen.
Bei uns zum Beispiel, bei Alpenverein Aktiv, gibt es da eine eigene Quelle, wo ich sehen kann, dass die Tourninformation vom Alpenverein ist zum Beispiel, wo der Name des Autors genannt ist. Diese Inhalte, die stammen von geschulten Autoren, da weiß ich, das passt. Andererseits gibt es viele Inhalte, die von registrierten Nutzern erstellt sind, die sehr gut sein können, aber die auch zum Teil auch nicht so gut sein können.
Ja, wobei er auch darauf hinweist, sein Erfahrungswert ist, nur ein kleiner Teil von Wanderern hat dann auch letztlich Probleme oder massive Probleme. Die allermeisten kommen heil runter, vor allen Dingen, wenn sie sich ein bisschen vorbereiten und wissen, was sich zutrauen. Aber klar, Berge aber das, können gefährlich sein.
Klar, das lernen wir auf jeden Fall. Vorbereitung ist das A und O. Infos reinholen und nicht blind irgendwelchen Apps vertrauen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.